Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Zu Gast ist ein Mann, der viele Jahre international als das Wunderkind der deutschen Wirtschaft gefeiert wurde. Big T, wie er genannt wurde, fädelte als Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann die ganz großen Deals ein, hatte Millionen auf dem Konto, eine Yacht und eine Villa in Saint-Tropez. Dann kam der spektakuläre Absturz, Verurteilung wegen Untreu und Steuerhinterziehung, 3 Jahre Haft und Privatinsolvenz, dazu noch eine unheilbare Immunerkrankung. Dennoch sagt er, ich bin heute ein glücklicher Mensch. Herzlich willkommen, Thomas Middelhoff.
Schönen guten Morgen, Frau Hein.
Das klingt ja erstmal unglaublich, wenn jemand, der früher Millionen schwer hatte und alles hat, von dem ja andere Menschen träumen, jetzt nichts mehr besitzt und sagt, ich bin heute ein glücklicher Mensch. Was macht Sie heute zu einem glücklichen Menschen?
Ja, dass ich wahrscheinlich zu mir selber gefunden habe und ich auch erkannt habe, dass Besitz oder Vermögen oder Wertgegenstände nicht glücklich machen.
Da sprechen wir dann später nochmal intensiver drüber. Ein Ereignis in dieser Woche hat Sie sicherlich auch ein bisschen glücklich gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Sie eingestellt. Es ging um den Verdacht, Sie hätten vor Ihrer Privatinsolvenz Millionensummen verschoben und so den Gläubigern entzogen. Sie haben immer beteuert, dass es nicht stimmt. Ist Ihnen trotzdem Stein vom Herzen gefallen, als am Montag die Staatsanwaltschaft Bielefeld gesagt hat, wir sehen keinen hinreichenden Tatverdacht und das Verfahren eingestellt hat?
Oh, mir ist ein Riesenstein. Also das müsste man eigentlich bis hierhin gehört haben, wie der geplumpst ist. Und ich glaube, das ist auch den Hörern durchaus verständlich. Wissen Sie, wenn Sie schon mal unvorhergesehen, unerwartet in Haft geraten sind und die Umstände und Zustände in einer Haftanstalt kennen aus eigener Erfahrung, dann ist das schon eine schwere Last, die man trägt, wenn ein neues Ermittlungsverfahren eröffnet worden ist. Das war ja letztes Jahr im Sommer der Fall. Und ich bin sehr dankbar, dass es zu diesem Einstellungsbeschluss gekommen ist.
Wir werden über die Zeit im Gefängnis und was das bei Ihnen ausgelöst hat, nochmal intensiver reden. Lassen Sie uns aber am Anfang der Sendung mal den Menschen Thomas Middelhoff in einem Kurzüberblick ein wenig näher kennenlernen. Ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Gerne.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir?
Meine Kinder.
Ich kann mich ärgern über?
Dass ich so viele Jahre meines Lebens in die falsche Richtung gelebt habe.
Ich bin stolz auf?
Meine Kinder.
Ich bin dankbar für?
All das Glück, was ich nach meinem Scheitern erfahren habe und auch, dass es möglich war, mit einer neuen Partnerin einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
Ich bewundere Menschen, die?
Ein Scheitern annehmen, durchstehen und das bewundere ich sehr.
Wenn ich 3 Dinge mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, wären es die Folgen?
Also, ich müsste eine Person mitnehmen, die Entertainment-Qualität hat. Ich habe früher mal witzigerweise gesagt, ich würde gerne Gerhard Schröder mitnehmen. Das wäre bestimmt ganz wichtig. Wenn der mitkäme, müsste natürlich auch ausreichend Bordeaux-Wein dabei sein und eine Zigarre.
Okay. Wenn ich mein Leben nochmal von vorne anfangen könnte.
Genauso, wie ich es gelebt habe. Trotz aller Erkenntnisse, was ich falsch gemacht habe.
Weil Sie gesagt haben, es war auch toll, das andere mal zu sehen?
Ja.
Wenn ich einen Tag lang in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich gerne.
Puh, Bundestrainer finde ich schick.
Kennen Sie gut aus bei Fußball?
Nein, aber okay. Jeder ist ja so ein kleiner Bundestrainer.
Wenn mir eine gute Fee heute anbieten würde, wir löschen die letzten Jahre aus deinem Leben und du darfst wieder der führende deutsche Topmanager sein, würde ich antworten.
Bitte nicht.
Wenn ich meinen Kindern einen guten Rat mit auf den Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Bleibt immer authentisch, steht zu euren Werten, verliert nie die Bodenhaftung, seid nicht arrogant.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Middelhoff, mit dem Titel Schuldig. Und das ist letztlich eine schonungslose Abrechnung mit sich selbst, mit dem Thomas Middelhoff, der Sie mal waren, Big T, der immer nur das größte Hotelzimmer wollte, der in Davos vor der Kanzlerin spazierte, weil er dachte, dieser Platz stehe ihm zu. Erstmal Hut ab, ich finde das sehr mutig. Sie hätten ja auch sagen können, ja, ich bin schuldig und das ausschließlich ihrer nächsten Umgebung mitteilen? Was hat sie dazu gebracht, damit so offensiv umzugehen, ein Buch drüber zu schreiben und in Talkshows zu gehen?
Also ich habe festgestellt, wenn ich Vorträge gehalten hatte oder auch bei Fuck-Up-Nights mal mir das so vor Ort angeschaut habe.
Das müssen wir vielleicht mal kurz für die Hörer erklären, ja, die nicht wissen, was eine Fuck-Up-Night ist.
Das sind spezielle Veranstaltungen in Uninähe für Studierende und für Start-up-Unternehmer über das Scheitern eines Lebens oder eines Unternehmens. Und da habe ich immer wieder festgestellt, dass über die wahren Ursachen des Scheiterns nicht gesprochen wurde. Ja, und dass eigentlich gerade Studenten ein großes Interesse daran haben, zu verstehen, was hat dazu geführt, was kann ich daraus lernen, dass etwas letztendlich nicht geklappt hat. Bei meinem Leben wäre das ja noch euphemistisch zu sagen, es hat nicht geklappt. Ich habe mein komplettes Leben vor die Wand gesetzt und das wird ja Ursachen haben. Und diese Ursachen wollte ich verstehen und der jüngeren Generation erklären, damit sie verstehen, dass bestimmte Fehler, die ich gemacht habe, sie nicht wiederholen müssen. Und der zweite Teil ist eben, es gibt viele Menschen, die denken, ich bin jetzt gescheitert, die schämen sich, die haben Sozialscham, ja, die gehen nicht mehr vor die Haustür, gerade so im lokal-regionalen Umfeld, fühlen sich geächtet. Und denen will ich Mut machen, zu sich selber zu stehen, auch zu ihrem Scheitern, auch zu ihrer eigenen Schuld. Aber dann auch den Mut und die Zuversicht zu haben, dass sie nie so tief fallen können, dass Gott sie nicht halten würde.
Also um das mal voranzustellen, damit gar kein Verdacht aufkommt, der Bucherlös landet nicht in Ihrer Tasche. Sie sind nämlich in der Privatinsolvenz, also Sie machen das nicht, um Geld zu verdienen.
Die Buchtantien sind alle an den Insolvenzverwalter gegangen. Und ich muss Ihnen auch sagen, Frau Hein, hin und wieder wird ja gesagt, der will doch jetzt nur in der Öffentlichkeit und so weiter. Ist mir alles klar, was da so reininterpretiert wird. Dazu ist Folgendes zu sagen. Also erstmal gibt es sehr viel angenehmere Themen, als die Ursachen seines eigenen Scheiterns, die Fehler darzustellen. Da muss man ja schon Masochist sein, wenn man sagt, das mache ich jetzt gerne und freiwillig und nur in der Öffentlichkeit. Wie krank ist denn das? Und das Zweite ist diese Unterstellung dann immer, die Menschen, die befassen sich damit, warum sagt er das? Also es wird gefragt, warum? Also er will sich jetzt ein neues Image geben, er will im Büßergewand dastehen und so weiter und so fort. Und ich finde wirklich traurig, dass die Menschen nicht fragen, was sagt er? Was sagt er inhaltlich? Ne? Und ich möchte eigentlich, ich erreiche viele Menschen, das weiß ich, aber ich würde ganz gerne mal die Gruppe derer erreichen, die immer nur sagen, warum sagt er das? Ich glaube, die sollten das Buch auch mal lesen.
Was wollen denn die Studenten von Ihnen wissen?
Ganz praktische Fragen. Also einmal wirklich hautnah erleben, wie ist denn dieser ehemalige Manager, ja, wie konnte das passieren, dass er so abgestürzt ist? So, und wenn ich dann darüber spreche, das ist zum Teil auch meine eigene Gier, meine eigene Maßlosigkeit und so weiter und so fort, das finden die, glaube ich, authentisch und ehrlich. Und das Zweite ist, dass die darauf aufbauend aber auch Diskussionen beginnen. Ich hatte jetzt vor kurzem an der Uni Gießen eine Diskussion, da sagten die Studenten, ja, macht denn ein Manager, trifft er diese Entscheidung nur, weil er einen dicken Bonus bekommt? Kosten abbauen. Ja, Mitarbeiter einsparen. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht richtig, sondern das Unternehmen muss ja wettbewerbsfähig sein. Und dann entspannt sich eine Diskussion über die Frage, haben wir überhaupt die richtigen Ordnungs- und Steuerungskriterien in unserer Gesellschaft, die ja eigentlich das Modell der sozialen Marktwirtschaft verfolgt. Und da kommt man ganz schnell zu unangenehmen Feststellungen. Und ich glaube, das ist ja ein Geben und Nehmen. Also ich versuche, meine Erfahrung weiterzugeben, bekomme aber von den jungen Studenten von der jüngeren Generation ganz, ganz viele Anregungen, Dinge, die ich als gegeben richtig hingenommen habe, in Frage zu stellen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der 14. November 2014 setzte dem Leben, das Sie, Herr Middelhoff, bis dahin geführt haben, ein jähes Ende. Sie wurden schuldig gesprochen, wegen Untreue und Steuerhinterziehung direkt im Gerichtssaal verhaftet. Sie tun sich nach wie vor schwer damit, eine Schuld im juristischen Sinne anzuerkennen. Vielleicht mal ganz in Kürze, warum?
Ja, also nicht nur nicht, dass ich mich damit schwer tue, sondern ich kann sie nicht anerkennen. Der Hintergrund ist, ich bin im Wesentlichen verurteilt worden für die Herausgabe einer Festschrift. Ja, dafür habe ich schon allein zugesprochen bekommen, 2 Jahre und 7 Monate. Die Festschrift habe ich für eine dritte Person verlegt. Ja, ich habe mich nicht daran selber bereichert, keinen einzigen Pfennig. Ich habe von dieser Festschrift, die ungefähr 185.000 Euro kostete, 35.000 Euro privat bezahlt. Also ich meine, das ist schon, glaube ich, ein ordentliches Geschenk dann. Und das erkennen die Gerichte, hat aber gesagt, nee, die ganze Festschrift war ein Geschenk.
Die haben sie über Bertelsmann abgerechnet damals.
Nee, die war über Akandor abgerechnet. Ne? Und sie ehrte aber meinen Vorgänger bei Bertelsmann. Im Rahmen dieses Verbuchen der drei Rechnungen dieser Festschrift ist dann die Umsatzsteuer gezogen worden. Ja, das Gericht hat gesagt, das ist aber nicht eine Betriebsausgabe, sondern ein privates Geschenk. Umsatzsteuer ist nicht zurecht gezogen worden. Das sind die drei Fälle der Steuerhinterziehung, rund 33.500 Euro.
Und ja, dafür sind Sie?
Dafür bin ich zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Aber ich glaube, was für mich eigentlich das Schlimmere ist und warum ich auch das erste Buch dann geschrieben habe, ist, warum muss dann im Gerichtssaal vor den Augen der Familie verhaftet werden, wenn man den ersten Wohnsitz in Frankreich hat? Das ist Europa, das ist ja nicht eine Karibikinsel oder irgendwie sowas. Und das Zweite ist, warum muss man mich über 6 Wochen fast alle 15 Minuten wecken?
Ja, weil die dachten, sie kommen nicht klar damit und begehen Suizid, dass sie im Gefängnis sind.
Das wurde unterstellt, obgleich ich gesagt habe, ich bin überhaupt nicht suizidgefährdet. Ja, mein jüngerer Bruder hat sich umgebracht. Ich war der Letzte, der mit ihm gesprochen hat. Ich weiß genau, was Suizide bedeuten für die, die zurückbleiben im Leben. Nie im Leben, also und auch nicht meinen Kindern gegenüber. Es wäre komplett ausgeschlossen. Ich habe das dem Richter gesagt. Der aufnehmende Psychologe im Gefängnis hat gesagt, der Mann ist nicht suizidgefährdet. Der Arzt hat das festgestellt. Trotzdem war in meinem Falle, komischerweise, ja, so, dass dann man sich darüber hinwegsetzte, sagte, es ist Weisung des Richters und mit dem Ergebnis, dass ich unheilbar krank geworden bin. Und das war völlig unnötig. Und
Sie haben eine Autoimmunerkrankung bekommen, Lupus, von der man weiß, dass die durch Stress ausgelöst wird.
Und Stress wird durch Schlafmangel ausgelöst. Ne? Und das
bei Ihnen hat alle 15 Minuten jemand reingeleuchtet, ja, in die Zelle.
Ganz genau. Und das Interessante ist, Frau Hein, wenn man heute Menschen schildert, was die Umstände waren, dann sagen die immer, das kann ich mir doch nicht vorstellen, doch nicht in Deutschland, ja, in Guantanamo, aber nicht bei uns. Ne? Und dann ist immer wieder, dass man denen leider erklären muss, nein, das ist die gelebte Praxis im deutschen Gefängnis.
So, jetzt sagen Sie, auch wenn Sie nach wie vor sich juristisch nicht schuldig fühlen, moralisch bin ich schuldig, inwiefern?
Ja, weil ich konsequent Grundelemente meines Charakters in die falsche Richtung entwickelt habe und indirekt ich es auch verdient habe, dass ich da im Gefängnis gelandet worden bin, weil ich mich so weit von mir selber, wahrscheinlich auch von gesellschaftlichen Normen entfernt habe, die ich auch gar nicht mehr für mich anerkannt hatte. Ja, dass ich meiner Meinung nach schon zur Besinnung gebracht werden musste.
Ja. Was, machen Sie mal ein Beispiel. Also ein Wo Beispiel. Würden Sie heute sagen, oh Gott, wie konnte ich das damals machen?
Also ich habe das in dem Buch versucht, an den 7 Todsünden zu beschreiben. Maßlosigkeit, Unfähigkeit im Augenblick zu leben mit dem Prinzip, darauf habe ich Anspruch oder ich bin wichtig, Gier, ja, nach Materiellem, nach öffentlicher Art, bis hin zur Wollust, ja, was ich ganz als Terminus technicus auch ganz bewusst so gewählt habe. Also das sind Dinge, die all diese 7 Todsünden habe ich begangen. Ja.
Was war denn die schlimmste in Ihren Augen?
Ja, ich glaube Maßlosigkeit, Arroganz und Narzissmus, ja, weil das sehr, sehr stark ausgeprägt war, auch Hand in Hand ging. Und letztendlich, das bedurfte einer Korrektur, ganz, ganz dringend. Ja. Und bei mir war auch die Erfahrung, immer wieder, wenn ich zumal im Gefängnis versucht hatte, zum alten Lebensmodell wieder zurückzukehren, dann kam eine Korrektur und ich nehme an, die kam von ganz oben.
Dass Sie das heute so deutlich aussprechen können, ich habe da wirklich Bockmist gebaut. Ich hatte mich von dem, was ich ursprünglich mal an Werten hatte, ganz weit entfernt. Das war ja nicht immer so. Wie lange hat es für Sie gedauert, angefangen von der Verhaftung im Gerichtssaal, bis Sie das so für sich annehmen und eingestehen konnten?
Also das war ein ganz schmerzhafter Prozess und ich denke, der hat eigentlich gedauert gut 3 Jahre. Ja, im Gefängnis kam die erste Phase, in der man zwar noch so einen Widerstand hatte, einen inneren Widerstand hatte, aber sagte, naja, aber trotzdem, du bist schon an den Dingen selber verantwortlich, ja, ganz maßgeblich. Trotzdem kreiste man immer um sich selber und hat gesagt, ach du armer Kerl, und bedauerte sich selber so ein bisschen, was hast du für ein Schicksal und liebe Umwelt, nehmt ihr das denn gar nicht wahr? Und das hat eine dramatische Änderung bei mir erfahren, als ich anfing, in Bethel in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten. Ja, weil schon vom ersten Aufeinandertreffen mit meinen wie soll ich sagen, Behinderten, für die ich dann tätig war, habe ich erkannt, dass diese Menschen ja doch ein viel, viel schweres Schicksal zu tragen haben, dass ich immer nur selbstverliebt um mich selber gekreist bin, ja, immer ich, ja, und ich eigentlich in der Bilanz meines Lebens sehr viel mehr genommen habe, als gegeben habe, ja, der Gemeinschaft gegenüber. Und da haben mir diese behinderten Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die Augen geöffnet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Mittelhoff, bei dem, was Sie eben aus dem Gefängnis geschildert haben, klingt es ja nicht so, wie Sie waren Promi-Häftling und hatten deshalb einen Sonderstatus.
Nee, das überhaupt nicht. Man muss auch sagen...
Haben Sie das erwartet?
Puh, ja,
ein bisschen schon wahrscheinlich.
Als ich mich so ein bisschen vom Schock erholt hatte, war ich natürlich mit der Erwartung versehen, mit der Haltung versehen. Die müssen schon wissen, dass ich was Besonderes bin. Und da hat man mich ganz schnell eines Besseren belehrt und natürlich auch völlig zu Recht. Und die Mitarbeiter der Justizverwaltung und der Gefängnisverwaltung, die haben schon wirklich penibel darauf geachtet, dass niemand auf die Idee kommen könnte, zu sagen, der Mittelhof da, der kriegt eine Extrawurst oder eine Sonderbehandlung.
Nur, dass wir mal eine Vorstellung davon bekommen, wie sehr sich Ihr Leben damals durch die Haft verändert hat. Wie groß war Ihre Villa in Bielefeld, wo Sie vorher normal wohnten? Wie viel Quadratmeter Wohnfläche hatten Sie da so extra?
Ja, also das Haupthaus, in dem die Familie wohnte, das hatte schon über 1000 Quadratmeter. Und dann gab es noch ein zweites Haus, wo Bürofläche drauf war, was wir aber auch noch für andere Zwecke vorgehalten haben. Das hatte auch über 1000 Quadratmeter.
So, und die Zelle?
Ja, die Zelle hatte 9 bis 10 Quadratmeter.
Da war vermutlich Ihre Kajüte in Ihrer Yacht größer, oder?
Ja, deutlich.
Was war da drin in der Zelle?
In der Zelle war also einmal ein einfaches Bett, ein sehr einfacher Schrank, ein Holztisch, ein Waschbecken und eine Toilette.
Laptop nicht?
Kein Laptop. Digitale Dinge sind in einem deutschen Gefängnis nicht zugelassen bis heute.
Also Sie konnten auch nicht ins Internet gehen zum Beispiel?
Nein, noch nicht mal Videotext oder irgendwie sowas, ist alles verboten.
Stelle ich mir schwierig vor für jemanden, der sonst quasi immer ständig verfügbar war, ständig Mails bekam, geschrieben hat, für den Erreichbarkeit alles war. Haben Sie sich ausgeschlossen gefühlt?
Ja. Also das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich habe mich ausgeschlossen gefühlt, weil ich ja noch zusätzlich der Briefkontrolle unterlag. Das heißt, der Richter, der die Haft veranlasst hatte, der hat festgelegt, alle Briefe, alle Kommunikation, die Mittelhof erreicht, geht über meinen Tisch. Ja? Und jetzt muss ich mir mal vorstellen, also irgendjemand, eins meiner Kinder, meine Frau, schrieb mir, dann dauerte das im Durchschnitt 3 Wochen, bis mich dieser Brief erreichte, weil der musste erstmal vom Richter geöffnet, gelesen, der war ja auch nicht immer da. Ja. So, dann habe ich schnell den Brief beantwortet, der musste zurück natürlich auch wieder über den Schreibtisch des Richters Schmidt und dann war es 5, 6 Wochen, bis eine Kommunikation zu einem Problem möglicherweise vollzogen hatte. Also das ist dann schon ein schwieriger Lernprozess. Ne? Und das andere, ich habe ja während der Haft mein erstes Buch geschrieben, das war noch so wie früher in meinen Studentenzeiten mit Schere und Klebe und aneinander, da war ja nichts digital.
Handschriftlich dann.
Handschriftlich.
Wir hatten keinen Rechner, um das zu schreiben.
Also das war viel Arbeit.
Damit ist eine Frage geklärt, was Sie gemacht haben in der Zeit. Sie haben dann geschrieben in der Zelle.
Ja.
Was soll man auch machen, wenn man den ganzen Tag da verbringen muss? Wie lang durften Sie raus tagsüber?
Ich durfte tagsüber während der Untersuchungshaft überhaupt nicht raus, weil beim zweiten oder dritten Hofgang bekam ich schon einen Kassiber. Meine Frau bekam einen Besuch, dass meine Sicherheit nur gewährleistet sei, wenn also viel Geld gezahlt werden würde von der Familie. Und daraufhin wurde entschieden, keine Hofgänge mehr für Mittelhof. Und das war dann sozusagen, ich habe ein halbes Jahr, das war schwierig. Ne? Und der Tagesablauf, den habe ich versucht zu strukturieren. Ich habe dann morgens angefangen mit dem Bibelstudium, also das Alte Testament. Das hatte ich als Katholik nie so richtig gelesen. Und da hatte ich ein Bedürfnis. Und dann hatte ich den Tag dann halt so strukturiert, dass ich so zwischendurch in der Zelle so ein bisschen Körperertüchtigung machte, Gymnastik und ansonsten geschrieben habe.
Und haben auch angefangen, wieder andere Bücher zu lesen.
Ja, ich habe überhaupt wieder angefangen zu lesen. Das ist ja das Schlimme, wenn man dann so ein Manager ist, ja, und obgleich man für Medienunternehmen zuständig ist und früher mal ein richtiger Bücherwurm war, hat man keine Zeit mehr zu lesen. Ja. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Ich bin wirklich zu einer reinen Leseratte wieder im Gefängnis gekommen geworden. Und da griff dann irgendwann mal die Gefängnisleitung ein und hat gesagt, der hat viel zu viele Bücher auf seiner Zelle. Und dann musste ich immer 5 Bücher abgeben, damit ich 5 neue Bücher kriegen konnte. Das war dann also der Deal, den ich dann da gemacht habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Middelhoff, Sie haben ja vorhin schon erwähnt, eine wirklich zentrale Erfahrung Ihres Lebens. Das war die Erfahrung als Freigänger. Da haben Sie ein Jahr lang in den Behindertenwerkstätten in Bethel gearbeitet. Was haben Sie dort konkret gemacht?
Ja, ich war beschäftigt als Aushilfskraft und meine Aufgabe war, Arbeitsmaterialien zu den Arbeitsplätzen der dort behinderten Personen, die dort tätig waren, Arbeitsplatz hatten, zu tragen, das Fertigprodukt wieder zurückzutragen, mit den Personen dort zur Toilette zu gehen, sie beim Essen zu unterstützen und nachmittags vor allen Dingen mit 3, 4 bestimmten Personen Spaziergänge zu unternehmen.
Wenn Sie sagen, das war die zentrale Erfahrung meines Lebens, was haben Sie denn durch diese Arbeit dort und durch den Umgang mit den Behinderten gelernt?
Also ich habe gelernt, was Menschlichkeit bedeutet, was menschliche Wärme bedeutet. Ich habe gelernt, dass man von behinderten Personen sehr viel mehr zurückbekommt, als man denen geben kann und gibt. Dass behinderte Personen auch Sicht auf die Welt, auf was wichtig ist im Leben, verändern. Und dass man auch in ganz schwierigen Zeiten eigentlich mit einer dankbaren, demütigen Haltung sehr gut leben kann.
Ich kann mir vorstellen, für Sie war es damals auch wichtig, einfach so angenommen zu werden. Sie waren da quasi in der Öffentlichkeit der verurteilte Straftäter. Den behinderten Menschen war das egal in der Werkstatt.
Ja, die hat das überhaupt nicht interessiert. Ne? Einige von denen lesen natürlich auch Zeitungen, die kannten das, aber trotzdem, das haben die zur Seite gestellt. Und die interessierte nur der Mensch und ihre Sensorik dem Mensch gegenüber. Was ist das für einer? Ja? Und wenn die feststellten, dass das auch jemand ist, der auch menschliche Gefühle hat, die auch zeigen kann und so weiter, dann bekam man unmittelbar was zurück. Und das ist so fein. Ich versuche das immer so zu schildern, als ich damals wirklich für wahnsinnige Beträge AOL verkaufte, das Eigenkapital verachtfachte über Nacht. Ja. Ich hätte mich auch gefreut, wenn man mich mal in den Arm genommen hätte. Aber das wurde dann eben technokratisch mit dem Bonus abgetan.
Naja, der war 100 Millionen Euro, der ja, ist auch nicht wirklich schlecht. Ne?
Klar, da kann man sagen. Jetzt will er auch noch Wärme haben.
Also
ja?
Wenn ich jetzt die Alternative hätte, von Ihnen in den Arm genommen zu werden, aber 100 Millionen zu kriegen, würde ich, glaube ich, dann doch die 100 Millionen nehmen, Herr Middelhoff.
Kann ich auch nachvollziehen, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich wollte mal sagen, also so ein Mensch ist ja nicht nur ein Technokrat, ja, sondern es hätten auch vielleicht 10 Millionen weniger sein können, wenn einer gesagt hätte, klasse gemacht und das werden wir jetzt mal in unseren Annalen festhalten, dass der das gut gemacht hat.
Wie überrascht waren Sie denn, als Sie in Bethel mitgekriegt haben, was zum Beispiel so ein Sozialarbeiter dort verdient?
Ja, das war für mich schockierend. Das war wirklich eine ganz neue Erkenntnis. Ich habe mich früher nicht mit der Frage befasst, was verdient man in sozialen Berufen. Ja. Und da ist es ja so, dass es zeitlich schon eine intensive Tätigkeit ist, dass mit viel Engagement von allen Kolleginnen und Kollegen, die ich da beobachten konnte, gelebt wurde. Und ich kann mich erinnern, dass mir gezahlt wurde brutto ein Gehalt von ungefähr 1.700 Euro. Und das ist gemessen, das habe ich ja früher, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht umrechnen, aber ich weiß nicht, ob das in 10 Minuten mein 10-Minuten-Salär war oder 5-Minuten-Salär, kann ich ja gar nicht mehr genau ausrechnen. Aber es waren erschreckende Erkenntnisse und darüber hinaus noch die Erfahrung, wenn Menschen Zeit ihres Lebens hart gearbeitet haben im sozialen Beruf und die gehen dann in Rente, ja, dass die eigentlich unter dem Existenzminimum dann eine Rentenvergütung erfahren. Also das geht einfach gar nicht.
Was sagen Sie denn jetzt, nachdem Sie solche Sachen da mitbekommen haben, also mit denen Sie sich offensichtlich vorher überhaupt nicht beschäftigt haben, zu diesen gigantischen Boni, die heute Managern gezahlt werden?
Ja, also bei den Boni bin ich noch immer so, dass ich sage, gut, Manager, gute Manager sind knapp. Ja, so ähnlich wie die Fußballspieler, da regt sich auch keiner auf. Die gehen zu Borussia Dortmund und zahlen dann das.
Doch, ich reg mich da auch immer drüber auf.
Naja, ich aber tue es. Ich habe vor kurzem in Dortmund einen Vortrag gehalten, als ich gesagt habe, sie gehen doch ins Westfalenstadion und sie zahlen und warum sagen sie da nichts? Also, aber was ich Ihnen wirklich sagen muss, Ryan, ist, wenn man dann in Pension geht, ja, dann hat man ja Zeit seines Lebens als Manager genug verdient. Ne? Und da kann man auch nicht argumentieren, das ist in Amerika und England auch so, da ist es nämlich nicht so. Dann kann man nicht mit einem dicken Pensionswerk nochmals die Taschen weiter auffüllen. Damit habe ich Schwierigkeiten im Verhältnis zu jemandem, der immer in seine Rente angezahlt hat und die Rente dann im Alter nicht reicht, um seine Lebenshaltung zu gewährleisten. Das geht nicht. Und da haben Sie ja nun wirklich Fälle, dass da 300.000 Pensionen in einem Monat fließen. Ich bin der Meinung, diese Überpension muss weg. Die muss in einen Ausgleichsfonds. Ja. Und da kann man vielen Bedürftigen helfen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Mittelhoff, so wenig wie Sie früher eine Idee hatten, was ein Sozialarbeiter in einer Behindertenwerkstatt verdient, so wenig haben die meisten von uns eine Vorstellung, wie das Leben eines Topmanagers so aussieht. Wir denken immer nur, das sind die Typen, die allglatten Typen im dunklen Anzug, die durch die Gegend jetten und viele Bonuszahlungen hohe einstecken. Weil heute Sonntag ist, wie sahen früher als Topmanager für Sie die Sonntage aus?
Die sahen schon so aus, dass ich, wenn es eben ging, in die Kirche gegangen bin. Ich bin katholischen Glaubens, war auch so erzogen worden, war sogar Oberministrant mal als junger Bursche. Aber ich habe diesen Glauben nur noch rein formal gelebt. Also das war so dieser Formalismus, ist Sonntag, da geht man in die Kirche. Ja. Heute sieht mein Kirchgang an Sonntagen anders aus. Ja. Das ist schon ein unglaubliches Bedürfnis, überhaupt in die Kirche gehen zu können. Mein Gebet in der Kirche, in der Messe sieht völlig anders aus und auch mein Zugang zu Gott. Also von daher ist es ein großer Unterschied. Ich muss nur eins, wenn ich das noch anmerken darf, Ryan. Sie haben ja gesagt, die Vorstellung ist allglatte Manager und so weiter. Natürlich sind nicht alle so. Ne? Also es gibt auch sehr authentische, geerdete Manager, Gott sei Dank. Ich war leider nicht so einer. Also ich habe mich mit zunehmender Karriere immer mehr in meiner Rolle verloren, die ich glaubte, so ausüben und spielen zu müssen. Und das ist natürlich ganz eindeutig zu Lasten der Authentizität gegangen. Ich glaube allerdings auch, dass ich nicht so Einzelfall war.
Aber wie viel Privatleben war denn für Sie noch drin? Zum Beispiel sonntags, Sie sind in die Kirche gegangen, gut, weil Sie auch das Gefühl hatten, das gehört dazu. Aber konnten Sie sonntags wirklich mal unbeschwert mit Ihrer Familie frühstücken in Ruhe oder nee, mit den Kindern spielen?
Ganz spontan, nein. Also ich hatte eine Abmachung mit meiner Frau. Am Wochenende muss ich einen Tag zu Hause arbeiten. Ja, den anderen Tag, den Samstag, den konnte ich auch in der Firma verbringen, aber den Sonntag, dass die Kinder zumindest das Gefühl haben, der Papa ist körperlich.
Aber arbeiten. Ja?
Aber arbeiten musste ich dann, durfte ich dann im Arbeitszimmer. Die Auszeiten am Sonntag waren dann der Kirchgang und das Mittagessen im Kreise der Großfamilie zusammen mit meinen Eltern. Die hatte ich zu uns nach Bielefeld geholt und das habe ich unglaublich genossen. Das war sehr, sehr schön. Aber nach dem Mittagessen ging es gleich wieder an den Schreibtisch. Ne?
Aber Herr Mittelhoff, gab es denn da gar kein Korrektiv? Also ich meine, dass Ihre Frau mal sagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, wie oft Ihre Frau alleine in Urlaub fahren musste oder wie oft Sie aus dem Urlaub abgereist sind, weil es plötzlich wieder irgendwo was zu tun gab. Hat Ihre Frau nie gesagt, also darauf habe ich überhaupt keine Lust mehr?
Also
dass ich mal alleine mit den fünf Kindern
erstmal, ich habe mich da schlimm verhalten, ja, aus heutiger Sicht. Und eigentlich ist das voll zulasten meiner Frau gegangen, ja, was mir schrecklich leid tut. Und aber man kann das natürlich nicht wieder rückgängig machen, ungeschehen machen, aber es ist so, sie war sozusagen die Hauptbetroffene davon.
Aber Ihnen ist ja auch was entgangen damit.
Ja,
Ihnen ist ja auch ein normales Familienleben, die Kinder richtig aufwachsen zu sehen, das ist Ihnen ja auch alles entgangen.
Das ist mir auch entgangen, aber letztendlich habe ich die Prioritäten in meinem Leben so gesetzt und mir war nicht klar, dass ich anderen Menschen auch Leid damit zufüge. Ja? Und in der Diskussion mit meiner Frau, das habe ich eigentlich erlebt, ich denke, wie fast alle Ehepaare, die so gemeinsam durchs Leben gehen, dass meine Frau gesagt hat, du pass mal auf, wir haben nie Freizeit für uns. Und ich gesagt habe, du musst aber verstehen, dass, Ja, und ich kam immer mit so ganz abgehobenen Begründungen, gegen die meine Frau gar nichts mehr sagen konnte. Also wenn ich dann sagte, ich muss einen Konzern retten, was soll meine Frau sagen? 100.000 Arbeitsplätze, ne? Dann hat sie gesagt, dann ist es wohl so. Und das ist ja auch nachher, ich war kein Workaholic, mir hat das Arbeiten wahnsinnig Spaß gemacht. Aber es ist dann, dass sie Schritt für Schritt so Sachen erreichen, 16 Stunden und darüber hinaus 18 Stunden und international unterwegs sein. Und das ist natürlich nicht gut und einfach für eine Familie.
Gab es denn einen Freund vielleicht noch aus der Jugendzeit, der mal hätte sagen können, hör mal zu, Thomas, du kannst doch nicht immer so weitermachen, nicht immer noch schneller und weiter. Du schadest deiner Familie und du schadest dir selbst auch. Oder hat man dann gar nicht mehr solche Freunde,
ja, wenn man solche
nur
Freunde,
noch den Kontakt zu den Großen und Mächtigen hat?
Solche Freunde verliert man, weil die ja auch immer kleiner werden, auch in ihrem eigenen gefühlten Positionierung. Also wenn die dann von mir hören, ich war bei Präsident Bush, dann sagen die, okay, wo ist mein Raum? Und vor diesem Hintergrund hat sich das ein Stück verloren. Ich werde aber nie vergessen, als ich den Posten bei Bertelsmann als Vorstandsvorsitzender bekam, hat mir ein guter Freund, Jürgen Todenhöfer, der hat mir einen Brief geschrieben und hat gesagt, wenn früher der Imperator vom Feldzug in Rom Einzug hielt, hatte er einen Sklaven hinter sich auf dem Streitwagen stehen, der ihm ins Ohr flüsterte, bedenke, auch du bist sterblich. Ja, leider habe ich den Sklaven irgendwann mal verloren.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Middelhoff, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, alte Freunde, für die war in diesem neuen Leben, wo Sie mit amerikanischen Präsidenten dinierten, kein Raum. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass die Häuser, die Sie besaßen, immer größer wurden, es immer mehr Hausangestellte gab. Sie haben sich noch eine Riesenjacht in Saint-Tropez gekauft. War das, weil Sie sich mit diesen Leuten, die Sie da so getroffen haben, messen wollten oder weil Sie wirklich gedacht haben, das macht mich glücklich?
Also ich glaube letztendlich Ersteres. Ja, mich hatte damals noch ein wohlmeinender, sehr erfolgreicher kanadischer Unternehmer gewarnt. Ich denke, ich kann das hier sagen, genauso wie er es formuliert hat. Er hat gesagt, Vorsicht, wenn du mit den großen Hunden pinkeln gehst. Ja, also soll heißen, man muss seine relative Position auch richtig einschätzen. Da waren ja meine Freunde Bernard Arnault von LVMH, Steve Schwarzman von Blackstone und so weiter, alles ausgewachsene Milliardäre. Das Zweite war aber auch schon, was Sie angesprochen haben vorhin, dieses Gefühl, da ist Leere. Das habe ich ja gemerkt, das habe ich gespürt. Und dann der Reflex, diese Leere, die wird jetzt aufgefüllt durch irgendetwas Materielles. Du kaufst dir was, du schaffst dir was an und dann wirst du eine zusätzliche Befriedigung deiner Bedürfnisse erfahren. Und genau das Gegenteil ist richtig. Also als das Schiff da war, konnte ich gar nicht eigentlich wirklich fast damit anfangen. Und als ich das erste Mal da draufgegangen bin und dann damit unterwegs war oder so, das waren keine Glücksgefühle. Und deswegen möchte ich auch allen Hörern sagen, also nie glauben, dass man mit materiellem Besitz irgendetwas an Glück sich erkaufen kann.
Sie waren ja früher gerne in Saint-Tropez. Waren Sie, seit Sie aus der Haft draußen sind, noch mal dort gewesen?
Ja.
Und wie ist es für Sie, wenn Sie da heute am Yachthafen unterwegs sind und die Schiffe, diese gigantischen Schiffe sehen? Was geht da in Ihnen vor?
Ja, also zunächst mal, wenn ich am Hafen bin, ist das natürlich ein Schmunzeln. Und am liebsten würde ich allen Touristen, die sich da fotografieren lassen, vor diesen Kähnen zurufen, seid doch nicht so dumm. Ja, das ist Schaulauf der Eitelkeiten hier. Ne? Also es macht mit mir überhaupt nichts, gar nichts.
Macht Ihnen
ja
auch gar nichts mehr aus?
Nein, aber ja. Also es macht mir überhaupt nichts aus. Und das andere, das wurde ich schon gefragt von meinen Freunden, auch von meiner neuen Partnerin, bist du dir ganz sicher in Saint-Tropez, wenn du das Haus da siehst, das liegt hoch auf so einem Hügel, eigentlich ganz gut sichtbar, es macht mir überhaupt nichts aus. Ja. Und heute ist mein Leben in Saint-Tropez natürlich anders, wenn ich da mal bin, aber deswegen nicht schlechter, sondern auf eine andere Weise aufregender. Ja, also morgens zu früher Stunde Picknick am Strand oder abends dann ein Sundowner selber organisiert aus dem Picknicker. Das hat so eine Qualität, das würde ich jedem Zuhörer raten, besser so, als dass man sich in so einer Burg verschanzt, umgeben von vielen Mitarbeitern.
Aber haben Sie das als Kind denn nicht erlebt? So ein ganz bodenständiges Leben. Sie sind das dritte Kind von 5 Kindern. Ihr Vater war Textilunternehmer, also bestimmt nicht arm. Aber war das so ein abgehobenes Leben, in das Sie damals schon reingeboren wurden?
Nee, das war es überhaupt nicht. Das war sehr bodenständig, ja. Und wir mussten auch mit den Mitteln, mit den finanziellen Mitteln haushalten. Ich bin praktisch in so einer Spirale, in so einem Teufelskreis dann reingeraten, ja, dass der Anspruch, Karriere zu machen, immer größer wurde und damit verbunden auch der Glaube, ich muss mir jetzt immer mehr noch gönnen oder immer mehr noch materiell zulegen, damit die Leere, die eigentlich innerlich entstanden ist, das Hohlsein, nenne ich das heute, ja, dass das übertüncht wird.
Das nehme ich jetzt mal einfach an. Erzählen Sie auch den Studenten an der Uni, wenn Sie da hingehen und über Ihren Lebensweg sprechen. Sie sprechen aber auch über das Thema Wiederaufstehen. Bei Scheitern kann man ja schnell, aber das Schwierige ist ja wirklich das Wiederaufstehen. Gerade wenn man wie Sie auch über 60 ist, also dann nicht mal einfach noch mal so mit 30 von vorne anfangen und voll durchstarten kann. Was sind denn Ihre Tipps, wenn jemand wirklich gescheitert ist und unten ist? Was hilft beim Wiederaufstehen? Was für Faktoren?
Also der erste Ratschlag ist, sich selber ehrlich gegenüber sein und dabei auch mal Zeit lassen. Das zweite ist, die Komfortzone mal verlassen und mal sowas wie zum Beispiel Betel, behinderte Menschen erleben und feststellen, dass sie ohne alles trotzdem glücklich und dankbar sind. Das dritte ist, nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern bei sich selber. Und das vierte ist, keine Scham haben. Nicht denken, der Nachbar, der denkt jetzt aber, gerade so in kleineren Gemeinden ist das ja häufig doch dann sehr, sehr rigide, wie dann Menschen, die gescheitert sind, behandelt werden, ja, von ihrem Umfeld. Aber wirklich nicht die Scham zu haben, die innere Kraft zu entwickeln, zu sagen, ich gehe erhobenen Hauptes hier durch mein Umfeld, durch meine Gemeinde. Das wäre eigentlich mein Rat. Und dann, weil ich halt ein gläubiger Mensch bin, das Gottvertrauen zu haben. Wirklich das Vertrauen zu haben, dass man gar nicht so tief fallen kann, dass Gott einen nicht hält. Und ich glaube, wenn man diese 5 Punkte zusammenfasst, dann hat man eigentlich ein gutes Rüstzeug, um nach einem Scheitern auch wirklich die Kraft zu haben, wieder aufzustehen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man so viel Geld besessen hat wie Sie, Herr Mittelhoff, ein Leben geführt hat, in dem man sich quasi um nichts kümmern musste, in dem man für alles im Alltag seine Angestellten hatte, wie schwer war es für Sie danach wieder Ihren eigenen Alltag selbst zu managen?
Also das war zunächst für mich fast wie so eine eigene Nordwand, ne? Dass ich gedacht habe, weiß ich nicht, kann ich nicht, wie will man denn?
Machen Sie mal ein Beispiel, was ist Ihnen denn schwergefallen, was eigentlich völlig normal ist für die meisten
Reise organisieren, irgendeinen Flug buchen, Taxi bestellen, Einkäufe organisieren, ja, also das, die kleinen Dinge des täglichen Lebens, das war alles für mich ungewohnt und das musste ich erstmal wieder erfahren, dass ich das auch ganz gut selber kann. Und heute ist es so, da bin ich längst in diesem Rhythmus drin und schüttel so ein bisschen Kopf über mich selber, dass ich, weil es ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal selber einkaufen geht, ja, mir macht das Freude und Also ich habe es jedenfalls jahrzehntelang nicht getan.
Sie leben heute in Hamburg in einer 3-Zimmer-Wohnung, früher auf 1000 Quadratmeter, in der 3-Zimmer-Wohnung zusammen mit Ihrer Lebensgefährtin. Darf man fragen, mit wie viel Geld Sie im Monat auskommen müssen? Sie sind ja noch in der Privatinsolvenz.
Also bei mir selber ist das der pfändungsfreie Teil meiner Pensionen, die ich bekommen würde, wenn ich nicht in der Insolvenz bin. Also müssen wir nachgucken, also Ihre Zuhörer werden das wissen, aber was ungefähr der pfändungsfreie Betrag ist. Und davon lebe ich.
Das sind so 1500 Euro in etwa, glaube ich.
Das Leben, das funktioniert gut so. Ne? Also klar hat man Einschränkungen, aber das sind keine Einschränkungen, die mich unglücklich machen würden oder die mich jetzt verzweifeln lassen würden.
Aber Sie haben mir zum Beispiel vorhin als Musik lief erzählt, Sie haben wahnsinnig gern Klavier gespielt immer und jetzt hätten Sie die Zeit, aber haben eben kein Klavier mehr, weil das gepfändet wurde.
Die Pianos sind weg, ja. Also ich hatte einen schönen Flügel, hatten wir in Frankreich, in Saint-Tropez, einen anderen in Bielefeld. Also da habe ich keinen Zugriff mehr drauf, um das mal so zu formulieren. Und jetzt hätte ich die Zeit zu spielen und ich würde es auch unheimlich gerne. Aber ja, so hat jedes Ding seine Zeit und manchmal verpasst man dann auch was im Leben. Aber dadurch ändert sich nicht fundamental die Qualität meines Lebens.
Aber nächstes Jahr ist ja die Zeit der Privatinsolvenz vorbei, Mitte des Jahres. Das heißt, dann dürfen Sie wieder richtig loslegen.
Dann dürfte ich wieder richtig loslegen. Aber das ist ja die Frage, ob man das überhaupt will. Ja? Was ich für mich selber gerne möchte, ist ein weiteres Buch schreiben. Ich arbeite jetzt an einem Projekt, das geht über das Internet. Da war ich per Zufall mit am ersten in Deutschland mit befasst. Und was kann man daraus lernen? Also wo stehen wir heute? Wo geht es weiter hin mit der Digitalisierung? Ich glaube, ein ganz spannendes, wichtiges Thema für unsere Gesellschaft, aber auch wirtschaftlich. Das zweite ist Vorträge. Macht mir ungeheuer Spaß, gerade an Universitäten mit jungen Menschen zu diskutieren und auch das Gefühl zu haben, du kannst ihnen noch was vermitteln. Und das dritte ist so Startup-Unternehmer, so ein bisschen meiner Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Das macht mich sehr zufrieden. Also da ist jetzt nicht mehr der Drang, du wirst nochmal Konzernführer, werde ich ja sowieso nicht, ne? Und will ich auch gar nicht. Aber so in diesem Dreiklang, das macht mir viel Freude.
Was ist denn sonst heute noch besser an Ihrem Leben, an Ihrem ganz normalen Leben, das Sie jetzt in Hamburg führen, im Vergleich zu dem Leben, das Sie früher als Topmanager geführt haben?
Also was ich vermisse, ist ganz klar, sind die Kinder, das Leben mit den Kindern meiner Frau in der Familie. Ansonsten muss ich schon sagen, ist das Leben frei von Konventionen, frei von Zwängen. Es ist eigenbestimmt, viel, viel eigenbestimmter. Es ist viel, viel bereichender in intellektueller Hinsicht, sich mit Themen auseinandersetzen zu können. Ja, ich schreibe ja auch Beiträge für Sammelwerke und. Das ist eher ein Leben, das nah an dem Buchautor liegt, der ich ja mal werden wollte ursprünglich.
Als Sie ganz jung waren.
So, und irgendwie habe ich in meinem Leben es geschafft. Einmal habe ich meinen Traum, Manager zu sein, realisiert. Ja? Und jetzt wird ein neues Kapitel ist aufgeschlagen worden und ich habe die Chance, meinen zweiten Traum zu leben. Und wie wunderbar ist das denn?
Als ich Ihr Buch gelesen habe, musste ich an einer Stelle wirklich schmunzeln, Herr Mittelhoff. Ich habe selten jemanden so begeistert über das Fahrradfahren schreiben sehen wie Sie. Sie versuchen in Hamburg so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Was ist denn für Sie am Fahrradfahren so besonders?
Also erstmal in diesem Verkehrsdschungel Hamburg, ja, ist das sehr viel effizientere Transportmittel im Vergleich oder Verkehrsmittel im Vergleich zu dem Auto. Bin ich deutlich schneller, so im Radius von 5 Kilometer. Zweitens ist das für mich ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Ja? Also manchmal bin ich auch ein bisschen verkehrswidrig unterwegs über Bürgersteige und so. Und das Dritte ist, immer wieder kann man dann auch seiner Neigung zum Wettbewerb nachgehen. Also manchmal treffe ich dann ja schon auf einen harten Kombatanten vor der Ampel und dann lege ich mich so ins Zeugs, dass ich gar nicht mehr kann, bis ich den abgehangen habe. Aber dann biege ich auch mal ab, obwohl ich gar nicht abbiegen muss, um endlich wieder Luft zu schnappen. Also so ein paar alte Gene, die legt man offensichtlich nicht ab. Aber dieses Fahrradfahren in Hamburg bereitet mir sehr, sehr viel Freude.
Herr Mittelhoff, ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für unsere Leute-Sendung haben. Ich habe hier eine kleine Leute-Fahrradtüte zusammengestellt. Es naht ja die dunkle, kalte und nasse Jahreszeit. Deshalb dachte ich, ich sorge mal dafür, dass Sie gut sichtbar sind beim Fahrradfahren mit diesen Protektoren. Erstmal für den Arm, die gebe ich Ihnen mal rüber. Die
ja, wunderbar.
Leuchten sehr schön. Dann haben Sie für den Helm, das können Sie hinten da drauf kleben. Das ist auch nochmal eine Leuchte. Und dann last not least im schönen SWR1-Gelb ein Überzug für den Fahrradhelm, wenn es richtig nass wird und kräftig
herzlichen
regnet.
Herzlichen Dank. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen, gerade in dieser Jahreszeit. Und gerade diese Armbänder, die finde ich ausgesprochen schick, muss ich sagen.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren und
sehr,
für das
gerne.
Offene Gespräch. Alles Gute.
Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.